Willkommen zur Ausgabe 406 von Tabula Ludo. An meiner Seite meine wunderbare Partnerin Jutta, mir gegenüber.
Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber in vertrautem Setting der Michael, mein Mann.
Ja, wir sind wieder zurück in unserem Studio. Das habt ihr wahrscheinlich auch daran gemerkt, dass beim letzten Mal der Ton nicht so hundertprozentig war. Jutta war irgendwie lauter als ich. Das haben wir alles mit unserem B-Equipment aufgezeichnet und ich habe das dann auf dem Reisenotebook sozusagen zusammengeschnipselt, wo ich keinen richtigen Kopfhörer hatte und so. Das war alles ein bisschen, naja, wir machen das beim nächsten Mal besser, würde ich sagen.
Ich fand das sehr lustig, weil Michael hat mir extra nochmal gesagt, du musst das Mikrofon ganz nah an den Mund halten, ja, damit man dich gut hört, aber dann hat er es wahrscheinlich selber nicht richtig gemacht.
Ja, also ich meine, es war nicht ganz schrecklich. Es war nicht wie der Knister-Event von vor ein paar Wochen, wo wir irgendwie den falschen USB-Port genommen haben.
Ja, wir geloben auf jeden Fall Besserung.
Ja, wie ihr daraus natürlich merkt, wir sind gerade zurück vom BerlinCon und vom Spiel des Jahres, von der Spiel des Jahresverleihung. Oh nein, ich muss aufpassen, von der BerlinCon. Denn ich muss mein Deutsch verbessern. Das heißt natürlich die BerlinCon, weil das ist ja die Convention und nicht der BerlinCon.
Wir wurden da von einem netten Hörer darauf aufmerksam gemacht, dass Michael und vielleicht auch ich da zwischendurch den falschen Artikel verwendet haben. Also es ist die Convention, also die BerlinCon. Wir deklinieren das jetzt nicht durch. Das kriegen wir hoffentlich hin. Nichtsdestotrotz hatten wir Spaß an der Veranstaltung. Und wir entschuldigen uns, falls wir das nicht direkt hundertprozentig immer richtig machen, aber wir bemühen uns sehr, in Zukunft von die BerlinCon zu sprechen.
Vielen Dank da nochmal an den Oliver. Wir haben dieses Feedback im Auto bekommen auf der Rückfahrt und wir haben uns dann gegenseitig im Auto beschuldigt, der BerlinCon zu sagen, statt die BerlinCon. Und ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube ja, Jutta war das die ganze Zeit immer. Ich habe es jetzt nicht nachgehört.
Also ganz, ganz ehrlich, ich habe sofort gesagt, ja, das kann gut sein, dass ich das falsch gesagt habe. Bei dir bin ich mir nicht sicher. Ich habe da sofort die Schuld auf mich genommen, aber du wolltest davon nichts hören. Und
Vor allen Dingen, wir saßen im Auto und dann gucke ich da drauf und sage, er hat recht. also die BerlinCon. Falls ich das jetzt trotzdem nochmal falsch mache, ja, dann ist das einfach meiner Blödheit geschuldet. Sorry, ich bemühe mich auf jeden Fall, das richtig zu sagen. Ja, also wie gesagt, wir sind von der BerlinCon zurück und wir waren auch auf der Preisverleihung vom Spiel des Jahres und haben auch ein bisschen Loot mitgenommen. Da habt ihr ja beim letzten Mal schon gehört, was wir da alles mitgenommen haben. Ja, heute kam noch ein bisschen was, beziehungsweise in der Woche jetzt kam noch ein bisschen was. Revenant ist angekommen.
Genau.
Ja, Riesenkiste und das Einsortieren des Materials ist mal wieder so ein kleines Puzzlespiel. dann kam jetzt heute noch, zwei Sachen von Korea Board Games aus Korea. Da hatte ich irgendwie so eine seltsame Mail letzte Woche auf dem Tisch, so, ja, wir sind hier irgendwie FedEx, wir müssen hier irgendwie so ein Paket aus Korea irgendwie verzollen. Wie machen wir das denn? So, was für ein Ding. Und dann habe ich mir überlegt, ich hatte doch irgendwann mal Kontakt mit Korea Board Games, dass die uns doch was schicken wollten. Ja, da sind heute auf jeden Fall zwei Sachen gekommen, die wir auch noch ins Review nehmen wollen. Eins davon ist Magic Cats und das ist richtig cool. Da ist nur leider nur eine koreanische Anleitung dabei, aber Jutta hat zum Glück eine englische gefunden im Web. Ja, das kriegen wir schon irgendwie geregelt. Das Spielmaterial ist halt leider auch in Koreanisch teilweise. Die englische, beziehungsweise die deutsche Version kommt erst noch.
Ja, wobei man aber sagen muss, das Spielmaterial hat eine Bedienleiste, wo koreanische Begriffe drauf sind. Da bin ich gerade Aufkleber am Basteln, das kriegen wir gelöst.
Ja, die Anleitung ist das große Problem, aber wir haben eine englische gefunden nach ein bisschen.
Genau. Googlen. Also ganz ehrlich, auf der Anleitung in Koreanisch war ein QR-Code, den ich scannen konnte und der hat dann zu einem YouTube-Video mit Erklärung und einem englischsprachigen PDF geführt.
Ja, das Lustige, mein erster Anlaufpunkt war natürlich Boardgame Geek in der Files-Section, da gab es nichts, da gab es auch nicht mal die koreanische Anleitung, die man vielleicht in eine AI reinladen hätte können. Dann habe ich auf der Korea Boardgames-Webseite geguckt, da gab es das auch nicht. Und dann sagt die Jutta irgendwie so, guck mal, da ist ein QR-Code. Naja.
Ja. Aber es sind noch ein paar andere Sachen gekommen.
Deswegen braucht man Ehefrauen für solche Sachen.
Ja, genau. Es sind noch andere Sachen gekommen, weil wir hatten ja so ein bisschen FOMO. Deswegen hatten wir uns ja ein Morty Sorty Magic Shop bestellt.
Genau.
Und irgendwas war bei dem Wort Mookie noch mit dabei, aber ich komme jetzt gerade nicht drauf.
Die Insel der Mookies.
Die Insel der Mookies, genau. Das haben wir uns auch bestellt und das ist auch angekommen.
Ja, da gibt es auch noch Reviews zu. Ja, und bei Mortisorti Magic Shop, da muss ich gleich Schmidt-Spiele schon mal einen Abzug in der B-Note geben, denn das Spiel war mit Klebepunkten zugeklebt. Das ist auch fein und das ist auch sinnvoll, dass das halt nicht einzelfaloniert ist.
Ja, aber dann sollen die Klebepunkte bitte auch rückstandslos weggehen.
Genau, die Klebepunkte waren echt die absolute Hölle, die abzumachen. Und die Packung hatte am Ende da an der Stelle Schramm und da ist ein Stück von der Farbe abgegangen und so. Also das ist echt totaler Mist, ja.
Und dann hast du den Karton aufgemacht und dann war auch noch ein fetter Knick in der Bedienung, ja, in der Spielanleitung.
Die Anleitung auch geknickt, naja.
Ja, und bevor wir jetzt noch weiterreden, ja, wir haben da noch einen offenen Punkt, den wir noch klären müssen, aber bis wir das geklärt haben, nudel ich meinen obligatorischen Werbehinweis runter. Ob wir den jetzt brauchen oder nicht, klären wir gerade noch, aber solange wir nicht sicher sind, platzieren wir den einfach. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert. Es geht heute nicht um Rezensionsexemplare, die wir bekommen hätten. Aber wir nennen Markenprodukte und haben Links in unseren Shownotes. Und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
Gut, ich würde sagen, wir steigen direkt mal in die News ein. Unsere erste News ist ein Artikel von BoardGameWire über einen Eigenverlag in der Garage. Das ist total spannend. Ja. Und zwar geht es um ein Spiel, das nennt sich Flick Fleet. Das hat sich im Wesentlichen über Kickstarter-Kampagnen verkauft. Und das ist von einem Publisher in England gemacht. Und der Mann, das ist irgendwie, glaube ich, so ein Zwei-Mann-Unternehmen, und einer von den beiden macht die Produktion, die macht er alle in seiner Garage. Und der hat jetzt mittlerweile über 7000 Boxen von diesem Spiel in seiner Garage zusammengebastelt.
Mhm.
Das Spiel selbst ist so ein Dexterity-Spiel, da muss man so schnippen und so. Ja? Mhm. Also etwas, wo ich immer einen großen Bogen drum mache. Und das Ganze ist mit einem Lasercutter gemacht. Das heißt, da sind so Acryl-Raumschiffe drin, die so farbige Acryl-Plättchen sind, die halt in Raumschiffform sind und so. Und die macht er halt mit seinem Lasercutter in seiner Garage. Und die Box und die ganzen anderen Sachen, die Holzteile und sowas, sind halt einfach nur Scheibchen. Ja? Mhm. So ganz normale Scheibchen, die kriegt er halt zugeliefert. Und dann bastelt er das alles selbst in seiner Garage zusammen und liefert es direkt von da aus. Seit 2018 macht er das. Und hat damit insgesamt einen Umsatz von 400.000 Pfund gemacht, ohne dass er jemals irgendwie die Produktion des Spiels ausgesourced hätte zu einer Fabrik oder so.
Naja.
Schon spannend.
Wenn er Spaß daran hat, die Kartons per Hand zu befüllen.
Ja, er sagt halt, dass das für so Kleinauflagen, jetzt wenn so ein Kickstarter kommt, war es halt keine wirkliche Kleinauflage, aber er hat halt dann die Möglichkeit auch Sachen nachzuproduzieren in Auflagengrößen von vielleicht 100 Stück, die bei normalen Fabriken halt überhaupt nicht möglich wären. Ja?
Ja.
Und damit hat er eine größere Flexibilität beim Angebot auch und kann halt es gibt ja wohl auch viele Erweiterungen für dieses Spiel, halt das dann auch über die gesamte Range anbieten und so, das ist schon ganz cool. Irgendwie 2018 hat er damit angefangen, ich glaube 2019 oder so ist einmal eben der Lasercutter abgefackelt. Da konnte er irgendwie 2 Wochen lang nicht irgendwie produzieren. Ich gehe mal davon aus, er hat auch so einen CO2-Laser. Das ist ein bisschen was Besseres als das, was wir haben. Und dann geht das auch ziemlich flott mit dem, was ich ja gesehen habe, was in der Box drin ist. Das wird wahrscheinlich nur ein paar Sekunden dauern, das aus den Acrylplatten auszuschneiden. Das geht wahrscheinlich ratzfatz, sag ich jetzt mal. Ja,
ja, also wenn man da gut sortiert ist und entsprechend ich sag mal, eine Produktionsschiene sich zurechtgeschnitzt hat, dann
Ich würde ja sowas machen. Ich würde ja vorne draußen einen Aufkleber kleben. Proudly hand manufactured in, wo ist das hier? Newcastle upon Tyne.
Ja, vielleicht hat er das ja auch irgendwo draufkleben. Ja,
vielleicht. Ja, könnt ihr mal nachlesen. Wir haben euch den Link in die Shownotes getan. Das ist ein spannender kleiner Artikel. Ist nicht so super lang, aber es gibt wieder mal so ein bisschen Einblick in wie so die Abläufe sind im Hintergrund, die da im Hintergrund von unseren Spielen so passieren.
Und zeigt, dass heutzutage mit der modernen Technik halt verdammt viel möglich ist, was so vor 20, 30 Jahren halt nicht wirklich denkbar gewesen wäre.
Ja, ich meine, wir machen unser Promomaterial auch teilweise mit dem Lasercutter. Wenn ihr irgendwann mal von uns so einen Startspielermarker bekommen habt, der ist auf unserem Lasercutter entstanden hier.
Ja, aber Schatzi hat die Produktion ja wieder eingestellt.
Ja, ich muss da wieder neue machen.
Ja, und du hattest noch andere Ideen, dann bist du gar nicht mehr nachgegangen.
Ja, eins nach dem anderen. Ich habe so viele Ideen im Kopf, ich muss die richtig sortieren und
genau priorisieren. Genau, das war das, was ich meinte mit, wenn man da richtig organisiert und sortiert ist, dann kann man sowas machen. Wenn man so Chaoten ist, wie wir das sind, dann ist das manchmal etwas schwierig.
So sieht's aus. Eine Neuankündigung haben wir, und zwar da sind wir bei Korea Board Games, zumindest die koreanische Version. Die englische Version kommt von Arcane Wonders im August raus, und zwar Dogfight 1917. Das ist ein 2-4-Spieler-Spiel, hat eine Spielzeit von ungefähr 30 Minuten, ab 10 Jahre, und man bewegt sich auf einer Hexfeld-Map mit seinen Doppeldecker-Flugzeugen und versucht sich gegenseitig vom Himmel zu schießen.
Ja, wir befinden uns nämlich im Jahr 1917 im Ersten Weltkrieg.
Genau. Das Ganze sieht ziemlich cool aus, ziemlich kompakt. Es gab ja schon ein paar von diesen Dogfight-Spielen. Es gab mal eins, das hatte so eine ähnliche Mechanik wie X-Wing. Da waren so Schablonen drin, mit denen man das Ganze bewegt hat. Das hier ist tatsächlich mit Hexfeldern. Finde ich ein bisschen spannender oder ein bisschen cooler, weil ein bisschen mehr, also ist mehr feldbasiertes Bewegung statt so eine freie Bewegung. Das finde ich auf jeden Fall spannend. Ich finde auch das Thema spannend und das werde ich mir auf jeden Fall mal näher angucken.
Ja, sehr schön. Jutta
wahrscheinlich nicht.
Ja, genau. Ich werde die Flucht ergreifen. Ich schnappe mir mein Strickzeug und bin woanders.
Ja. Ein Designer-Blog haben wir euch verlinkt für Quickdraw. Quickdraw ist ein ganz kleines Spiel mit nur 18 Karten und das war auf Kickstarter und wird im August ausgeliefert und wird demnächst demnach auch im August wahrscheinlich in den Handel kommen, wo es verfügbar sein wird. Das Ganze heißt im Gesamtnamen Quickdraw Battle for Silver City. Und ist ein Spiel von Ryan Migala, dauert nur 5-10 Minuten, ist für 2 Spieler und das Ganze kommt in so einem kleinen Mäppchen daher. Und da gibt es einen Designer-Blog auf BoardGameGeek, den ich sehr spannend fand. Er beschreibt da so ein bisschen, wie er das Spiel designt hat, insbesondere mit der Zielgruppe so Trading-Card-Spieler. Und da könnt ihr euch mal angucken, wie. Also ich finde diese Designer-Blogs auf BoardGameGeek auch immer super, super spannend, um auch mal ein bisschen in den Hintergrund zu gehen. Diesmal nicht von der Produktion, sondern eher von dem Spieleautor.
Ja.
Ja, und dieses Spiel finde ich auch vom Spiel her spannend. Ich glaube, das müssen wir uns echt mal besorgen. Kann ja auch nicht so viel kosten, ne? Und auch nicht so viel Porto kosten, sag ich jetzt mal.
Ich möchte dich warnen, ich erinnere nur an unseren Krampf, als wir Death Valley und Tussimussi und andere Dinge bei Buttonshy direkt bestellt haben.
Buttonshy, das war eben, was ich gesucht hatte. Das sieht nämlich so ähnlich aus wie so ein Buttonshy-Spiel.
Ja,
ne?
Die haben, glaube ich, auch als Inspiration gedient, wenn ich das hier richtig gelesen habe. Jedenfalls, das war richtig teuer, nicht nur die Dinger zu kaufen, das ging, aber das Porto, holy moly, wir haben echt alles zusammengekrabbelt, was wir irgendwie interessant fanden, damit sich das Porto einigermaßen lohnt pro Stück.
Und dann ist es, glaube ich, noch einmal verloren gegangen, die ganze Lieferung, oder?
Genau, dann war die Lieferung weg und dann haben sie es nochmal geschickt. Die Lieferung ist auch nicht mehr aufgetaucht.
Ja, in diesem Spiel hat man halt, spielt eine Seite die das Gesetz, also die Sheriffs, und die andere Seite spielt die Banditen. Und man hat 8 Einheiten, also 8 Revolvermänner oder sowas, ja. Und man muss sich entscheiden für 4 davon und die anderen 4 sind die Munition. Also wahrscheinlich gibt es eine Doppelfunktion, also die werden nicht verschossen oder so, keine Ahnung. Ja, jede Runde dauert nur 5-10 Minuten. Ja, finde ich ganz, ganz charmant. Auch die Karten und was man in dem Artikel so sieht, finde ich spannend.
Ja, also ich finde es immer wieder faszinierend, was man mit so einem kleinen Set an 18-20 Karten halt wirklich für Varianz an Spielideen reinbringen kann. Ich habe das ja auch mal adaptiert und dir da einen Adventskalender draus gestrickt.
Ja, das war voll schön.
Ja, ich weiß nicht, ob mir nochmal so eine coole Idee kommt, aber die hat mir gefallen.
Dann hatten wir ja berichtet in der letzten News, oder war es in der vorletzten, ich bin mir nicht mehr 100% sicher, über Duel of Meloch. Das 2-Spieler Scythe bzw. Expeditions-Spiel. Und da haben wir ja damals gesagt, also wir sind eigentlich relativ sicher, dass das bei Feuerland auf Deutsch rauskommt. Und tatsächlich hat Feuerland jetzt angekündigt, im 4. Quartal kommt Duel of Meloch als Melochs Duell bei Feuerland auf Deutsch raus.
Ja.
Das heißt, zur Spiel könnt ihr darauf hoffen, dass das da vielleicht schon da ist. Also ich gehe mal davon aus, dass das bis dahin da ist.
Und wenn man da Pech hat, dann vielleicht noch rechtzeitig zu Weihnachten.
Ja, also ich gehe eigentlich fast davon aus, dass das Spiel da sein. Weiteres spannendes Spiel haben wir gefunden namens Berlin 1960. Das ist aktuell vorbestellbar, kommt im Juli raus, also eigentlich jetzt in den nächsten 2 Wochen. Ist ein Hidden-Roll-Spiel und spielt halt in Berlin des Jahres 1960. Für 4-8 Spieler, Spielzeit ist ungefähr 1 Stunde und das Ganze ist vom Designer von Golem, Flaminia Brasini. Und das spielt halt im Kalten Krieg, wir sind Spione, Doppelagenten, Informanten und so weiter und wir müssen halt versuchen, uns da durchzulavieren. Wir dürfen keinem trauen und unsere Feinde austricksen und so weiter.
Und das kommt jetzt auf Deutsch oder auf Englisch?
Nee, das erstmal nur auf Englisch.
Das Ganze haben wir auf dem Spiel letztes Jahr angespielt.
Nee, das haben wir nicht auf das Spiel. Genau das. Nein, das haben wir nicht. Nein, das haben wir nicht. Das war nämlich auch genau mein Gedanke. Ich dachte so, ach, das ist doch das, was wir letztes Jahr auf das Spiel angespielt haben.
Mhm.
Nein, ist es nicht. Das ist das, was wir auf das Spiel angespielt haben. Hieß Kodo Berlin 63. Das ist 3 Jahre später. Ja, das ist ein anderes Spiel gewesen. Das hat tatsächlich fast dasselbe Thema, hat fast dasselbe Setting, hat auch ein bisschen außergewöhnliches Artwork. Das ist halt auch sehr, 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 also dieses Berlin 1960 ist sehr poppig, rot, schwarz, dunkel.
Wie heißt das andere?
Kodo Berlin 63. Das Kodo Berlin 63, das war bei, ich weiß nicht mehr genau, bei welchem Stand das war, aber auf jeden Fall sind zwei Spielerspiele.
Sorry, we are French.
Genau, Sorry, we are French, richtig, ja. Genau. Das ist auch von zwei französischen, wie ich gerade sehe, von zwei französischen Designern, Leandre Proust und Johann Roussel. Und das war ein anderes Spiel. Das war ein Zweispielerspiel, aber auch mit so Hidden Roles und so weiter. Da war das Konzept irgendwie, dass man diese Figuren hatte und man hat immer nur auf eine Seite von diesen Figuren geguckt, von einer Seite des Tisches, und der andere wusste halt nicht, welche Figuren da sind. Das kommt mir sehr, sehr ähnlich vor. Aber ich habe geguckt, das ist nicht derselbe Designer, es ist ein anderer Verlag, es sieht anders aus, und 4 bis 8 Spieler, das eine, und das andere nur 2 Spieler. Ja, also das ist, ich habe zuerst gedacht, oh, das ist das, vielleicht ein neuer Titel oder so. Nein, hat damit nichts zu tun. Wenn ihr aber für dieses Setting euch interessiert, dann guckt euch mal beide Spiele an. Ich habe von diesem Kodo hinterher nach der Spiel nichts mehr so richtig gehört.
Nee, das war auch doof.
Ja, ich fand es gar nicht so schlecht. Also wir haben ja eine Testrunde gespielt. Ich fand es gar nicht so schlecht. Ich hätte es eigentlich auch mitgenommen, wenn es da gewesen wäre, aber es war halt nicht mehr da.
Ich war so froh, dass es nicht da war.
Ich fand es auch vom Design her super. Es hat auf jeden Fall das bessere Design von den beiden Spielen. Ja, auf jeden Fall, guckt euch die Beine mal an. Das Berlin 1960 kommt halt jetzt von in Englisch auf in den Retail im Juli, also jetzt Ende Juli. Und bei Devir übrigens, Devir Verlag.
Mhm.
Ja, das andere war Sorry, We Are French. Dann gibt es eine Ankündigung von Pegasus, und zwar ein neues Dorfromantik ist im Anmarsch. Wir hatten, wir haben den Michael Palm, den Lukas Sach auf dem Gang getroffen, auf dem Berlin-Con, und wir haben so ein bisschen gescherzt, so, ja, ihr macht ja Spiele schneller, als wir die spielen können, ja. Da kommen ja ständig neue Sachen raus, ja, irgendwie. Also auf jeden Fall, diesmal gehen wir in die Südsee, und es gibt eine neue Kampagne. Es kommen Schiffe dazu, und das Ganze wird im Herbst verfügbar sein, wenn ich das hier richtig sehe. Dann kommt Schadenfreude auf Deutsch, da hatten wir auch schon mal in den News was von. Das ist dieses Stichspiel, über das wir berichtet haben, für 3 bis 5 Spieler, das auch im englischen Original Schadenfreude heißt. Und wir haben damals noch gescherzt, da muss man ja gar nicht viel übersetzen, zumindest Cover nicht. Und das kommt tatsächlich jetzt Anfang November auf Deutsch, und zwar von Office Doc bzw. Asmodee. Und da werden wir uns das auf jeden Fall mal angucken auf das Spiel. Ich meine, wenn die hier schreiben Anfang November, gehe ich einfach fast davon aus, dass das auf das Spiel auch schon da sein wird. Wahrscheinlich ist das Anfang November dann Retail. Und auf das Spiel gibt es ein Presale. Ja, ist auf jeden Fall ein Trick-Taking-Game, also ein Stichspiel. Und 3 bis 5 Spieler, 15 bis 20 Minuten Spielzeit. Dann war eine große Ankündigung letzte Woche von dem neuen Lacerda. Der neue Lacerda heißt The Resort.
Mhm.
Und das kommt 2027 bei Eagle Griffon Games raus. Und ich gehe fast davon aus, das wird bei Skellig auch in Deutsch erscheinen. Wobei die Spiele ja auch meistens sprachunabhängig sind. Das Setting von Resort ist eine unberührte Pazifikinsel, die für den Tourismus erschlossen wird. Jetzt muss ich mich natürlich fragen, ist es irgendwie nicht ein bisschen verwerflich, irgendwie hier so Hotelkomplexe auf unberührten Pazifikinseln zu bauen? Mal gucken, ob dieses Thema auch irgendwie Teil des Spielkonzepts ist.
Ja.
Die Nachhaltigkeit und so.
Ja.
Die Spieler, nach der weiteren Beschreibung hier, ist es eher nicht so. Die Spieler schlüpfen nämlich in die Rolle von konkurrierenden Investoren, die jeweils ein eigenes Luxusresort aufbauen und managen wollen.
Ja,
das ist eine Wirtschaftssimulation.
Ja, ich habe gerade wirklich Bedenken, und ich bin gerade mich am Fragen, ob es überhaupt so schlau ist, noch im Pazifik Inseln mit Hotelresorts zu bepacken, wo doch die Aussage ist, dass mit dem steigenden Meeresspiegel die eh bald alle absaufen.
Ja. Also das Thema interessiert mich auch nicht so richtig. Ich kreise
ich würde immer sagen,
noch,
Fehlinvestition.
Ich kreise immer noch um Speak Easy und die Kreise werden enger.
Mhm.
Ja, auf dem Berlin-Con Flohmarkt gab es übrigens ein Speak Easy. Ich bin da mal reingelaufen, mal kurz. Ja, und es war irgendwie, also ich fand es nicht sehr spektakulär in dem Flohmarkt, aber ich war auch,
wir waren ja relativ spät. Jetzt warst du aber auch am Sonntag quasi.
Ich war zu der Zeit da, als man einfach reingehen konnte.
Genau.
Ja.
Da war nichts mehr übrig.
Aber sie hatten ein Speak Easy, aber der Mann, der das verkaufen wollte, wollte irgendwie 140 Euro dafür haben. Und dann habe ich mir gedacht, naja, 140 Euro hier so gebrauchtes, ja, oder 170 Euro neues, dann nehme ich doch das neue, ja, im Zweifelsfall.
Ja, er wartet immer noch darauf, dass es irgendwo rabattiert zu kriegen ist.
Naja, das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber wenn Skellig mit der deutschen Auflage da ist, mal gucken. Auf dem Pegasus-Pressetag haben wir ein neues Spiel angespielt, das es im Oktober geben wird, und zwar Rooms and Roomies. Da haben wir schon mal kurz drüber gesprochen in unserer, unserer BerlinCon-Folge. Ein wirklich cooles Spiel. Ich finde es meiner Meinung nach, war das der Feind der Messe, sage ich jetzt mal, auch wenn es eigentlich nur ein Presseexemplar war. Ja. Aber das Konzept finde ich echt cool. Ich fand das Spiel auch ziemlich cool. Man muss natürlich jetzt ein bisschen mehr ausprobieren, ob es auch langfristig hält und so. Ja. Aber es war einfach charmant gemacht. Man läuft, man hat eine WG. Ja,
ja, also erstmal hat man eine Wohnung, in der man eine WG
gründen will.
Gründen genau. Will.
Und für diese WG braucht man natürlich Möbel,
mhm,
und man braucht Mitbewohner. Bewohner. Ja. Und wo halt findet man beides davon? Man findet beides davon bei IKEA. Also es wird nicht IKEA genannt.
Nein, IDEA.
IDEA wird es genannt. Aber es sieht aus wie IKEA. Und es ist auch aufgebaut wie IKEA. Man hat so einen Grundriss von der Markthalle. Ja. Und man darf nur in eine Richtung gehen, wie das bei IKEA auch so ist. Und da kann man halt Dinge einsammeln, wie Sofas und Betten und so weiter. Und in der Cafeteria am Ende kann man auch dann halt die entsprechenden Mitbewohner einsammeln. Finde ich auch sehr charmant. Und jeder Mitbewohner bringt halt neue Funktionen mit. Die kann man dann mit einnehmen. Da muss man natürlich gucken, dass auch jeder Mitbewohner ein Bett hat. Man kann auch Doppelbetten kaufen und dann Mitbewohner in Doppelbetten packen.
Da sind die Regeln halt nicht so stringent, dass man sagt, ja, nie jeder Mitbewohner braucht sein persönliches Einzelbett. Das geht auch
braucht,
ein Doppelbett.
Er braucht nur einen Bettplatz.
Genau, er braucht nur einen Schlafplatz.
Ja, also das Spiel erzählt Geschichten.
Mhm.
Ja. Und die ganzen Roomies haben natürlich auch Namen. Das heißt, es gibt für jede Person eine Karte. Und es gibt auch eine sich aussuchbare Figur dafür, also so ein Plättchen.
Die sind nicht festgelegt. Man kann sich das aussuchen, was man mag. Und sehr lustig ist auch, es gibt eine Vorderseite, da ist die Person normal für den Alltag angezogen. Und dann gibt es eine Rückseite, da hat sie einen Schlafanzug an, damit man die dann auch am Ende bei der Punktewertung in die Betten legen kann, um zu verifizieren, dass auch jeder ein Bett hat.
Ja, also wirklich ein charmantes Spiel. Wir haben mit dem Autor gespielt. Ich fand es richtig, richtig cool mit Juri Alexander. 1 bis 5 Personen ab 10 Jahre, zwischen 30 und 75 Minuten Spielzeit. Wir haben eine ganze Partie gespielt.
Ja, wir hatten gedacht, wir machen nur so 1-2 Züge und dann haben wir es schwuppdiwupp durchgespielt.
Aber es war auch relativ schnell, also eine halbe Stunde war es durch. Ne?
Und es hat halt einfach auch Spaß gemacht.
Ja, und es gibt auch so kleine Papp-LKWs, auf die man seine Möbel lädt und die müssen halt draufpassen.
Ja, und anfangs hat man nicht so viel Platz auf dem LKW, weil da noch so Gelumpatsch rumliegt und das kann man aber nach und nach loswerden und dann kann man mehr Möbel mitnehmen. Ja.
Wir haben auch ein kleines Interview geführt mit dem Autor, da müsst ihr mal dann in die BerlinCon-Folge reingucken. In die, nicht in die Nachlese, sondern in die davor, also die vom letzten Samstag. Da ist das mit drin und da haben wir mal mit ihm gesprochen und auch ein bisschen geredet, über wie er darauf gekommen ist und wie viele Stunden er im IKEA rumgehangen hat, um unsere Recherche zu machen. Ja, BerlinCon haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen. Der BerlinCon ist erfolgreich zu Ende gegangen. Die offizielle Mitteilung war 19.853 Teilnehmer. Und ich fand auch, das ist diesmal echt wieder gut gelaufen. Und ich finde auch, die BerlinCon gewinnt immer mehr Gewicht. Ja.
Ja, und ich finde auch mit dem Thema Flohmarkt, dass die so Timeslots gemacht haben, die man quasi bucht, haben sie auch diese ellenlangen Schlangen am Flohmarkt irgendwie in den Griff bekommen. Ja. Also man hatte nicht mehr am Samstag dieses Problem, dass man sich erst durch so eine Schlange, die beim Flohmarkt anstand, durchkämpfen musste.
Ja. Woran man das meiner Meinung nach gesehen hat, dass der BerlinCon immer mehr Gewicht bekommt, ist, dass es gefühlt, also das ist jetzt mein reines subjektives Gefühl, ja, dass gefühlt es mehr Neuerscheinungen gab und mehr neue Sachen zu sehen und zu kaufen gab, als in den früheren Jahren. In den früheren Jahren war es mal so, ja, das ist halt irgendwie eine weitere Veranstaltung, wo man irgendwie als Verlag Spiele verkaufen kann und so, aber das ist nicht die Plattform für Neuankündigungen zum Beispiel. Und das war diesmal meiner Meinung nach anders.
Ja, auch die Tatsache, dass ja Dieser Presseevent am Freitag, der ja vor 2 Jahren war, da ja nur Deepprint und letztes Jahr war Deepprint und Hasbro da. Mhm. Und dieses Mal hatten wir ja 6 oder 7 direkt da. Das heißt, auch das hat ja mehr Gewicht, wenn die da extra hinkommen und dann eben auch ihre Neuerscheinungen dort schon präsentieren.
Ja, also ich finde, dass der Event sich neben der Gen Con so als europäisches Sommerevent quasi doch schon verfestigt.
Ja, absolut etabliert. Und Michael und ich sind tatsächlich am Überlegen, ob wir nächstes Jahr, wir wollen auf jeden Fall wieder hin, ob wir dann vielleicht schon am Donnerstag anreisen. Weil wenn man dann freitags tatsächlich noch diese ganzen Presseevents mitnehmen will, dann wird es mit 3 Uhr ankommen mittags ein bisschen knapp.
Ja, auf der BerlinCon wurde auch die goldene Tatze vergeben wieder, der Preis der BerlinCon, und gewonnen hat Yubibo. Das ist ein Spiel, wo man mit nonverbaler Kommunikation spielen muss. Und zwar sind da solche Stäbchen drin, so wie Mikado-Stäbchen. Und die muss man quasi auf die Fingerspitzen tun und dann mit dem anderen Spieler entsprechend ausbalancieren. Also jeder, die Spieler halten die unterschiedlichen Enden von diesen Stäbchen und dann muss man da irgendwelche Bälle drauf balancieren.
Ja, die Bälle sind die Ausbaustufe. Also es gibt offensichtlich Karten, die dir sagen, welcher Finger mit welchem Finger das halten muss. Also zum Beispiel dein Zeigefinger mit meinem Ringfinger. Und dann werden es immer mehr Finger. Man kann das auch mit mehreren Personen spielen, dann wird es komplexer. Weil man dann eben in 2 Richtungen irgendwie Dinge festhalten muss oder vielleicht sogar in noch mehr Richtungen. Und wenn man dann alle Stäbe aufgebraucht hat, dann kommen die Bälle ins Spiel, dass man die noch irgendwo festklemmen muss. Und man darf halt nicht miteinander sprechen, sondern muss das versuchen, nonverbal zu lösen.
Genau. Nominiert waren noch Night at the Zoo.
Ja.
Dann Wine and Cheese von Pegasus. Bounce It und Arytnik.
Arytnik.
Das Wine and Cheese, da sind wir auch noch dran, das zu spielen. Der Pete hat das. Deswegen, wenn wir das mit dem Pete spielen. Das Night at the Zoo haben wir gespielt auf der BerlinCon und das hat uns nicht so richtig abgeholt, sage ich jetzt mal.
Ja, also ich bin immer noch überlegen, ob bei der Regelerklärung was gefehlt hat, ob wir einfach nicht den Kopf hatten, uns mit den tierspezifischen Bewegungen mehr auseinanderzusetzen, weil ich habe irgendwie den Verdacht, dass die vielleicht nochmal einen Drive gegeben hätten. Aber es hat einfach nicht gezündet bei uns.
Ja, es ist halt auch wieder so eins von den Spielen, wo man denkt, okay, vor 10 Jahren hättest du damit einen Impact gemacht.
Ja.
Heutzutage, es gibt halt so viele gute Spiele, da reicht halt ein funktionierendes Okay-Spiel halt nicht mehr so aus.
Aber es ist von Thomas Scholleck.
Ja, das stimmt. Aber mit der Geschwindigkeit, wie der neue Spiele raushaut, das ist übrigens der Autor von SETI, kann man halt auch nicht irgendwie die Qualität immer ganz genau halten,
finde ich. Also und das, was uns eben zusätzlich noch so ein bisschen vor dem Spiel abgebracht hat, also wir haben es dann halt nicht gekauft, ist, dass du halt tatsächlich sehr nebeneinander herspielst. Also jeder puzzelt so in seinem Zoo vor sich hin und versucht, seine Tiere wieder in den Zoo reinzuschmuggeln.
Ja.
Und die einzige Spielerinteraktion ist halt der Markt, der halt am Anfang der Runde aufgefüllt wird und jeder nimmt sich was weg. Und das Einzige, was passieren kann, ist, dass dir jemand ein Plättchen wegschnappt.
Ja. Ja, Bounce It war noch nominiert. Bounce It haben wir für den Piep mitgenommen. Das ist so ein Dexterity-Spiel, wo man Bälle in so eine Mitte kicken muss und dann kann man halt drauf wetten, ob man das nochmal schafft und wenn man es halt nicht schafft, dann kriegt danach der nächste Spieler Punkte. So ein bisschen auch Push Your Luck. Also das ist was, wo ich überhaupt nicht mit mich anfreunden kann. Naja, auf jeden Fall gab es dann auch noch den Förderpreis für den besten Prototypen. Es gab ja diese Prototypengalerie, wo wir auch das Footballspiel gesehen haben. Das heißt übrigens First Down. Wir haben dann nochmal mit dem Autor gesprochen. Und dieser Förderpreis wurde wiederum vergeben. Da gibt es ein Preisgeld, was da dranhängt. Und es gibt einen Prototypenherstellung von einer Firma, die das Ganze gesponsert hat, die mir jetzt nicht einfällt. Die stellt dann für den Gewinner des Förderpreises einen Prototypen her zum Präsentieren.
Dass er zumindest ein Exemplar seines Spieles dann auch wirklich in echt quasi in Händen hält.
Er gewonnen hat den Preis Overlord. Das ist ein kleines Kartenspiel mit so Monstern. Und die BerlinCon hat das leider nicht auf ihrer Webseite irgendwie. Also ich habe es zumindest jetzt nicht gefunden auf Anhieb. Die Preisträger, es gab noch Nominierte dazu, die ich aber jetzt leider auch nicht finden kann. Auf jeden Fall, das Overlord sah ganz cool aus. Und da werden wir mal sehen, ob das vielleicht dann irgendwann bei einem Verlag auftaucht. Das war auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Es gab noch ein weiteres Spiel, an das ich mich erinnere. Da ging es um so einen Bankeinbruch, wo eine Seite den die Bankräuber spielt und die andere Seite den die Polizisten oder die Wächter. Und da gab es irgendwie so einen Recap-Mechanik, wo man irgendwie hinterher gucken konnte, wer wo was wann gemacht hat.
Ja, wo man dann eben sehen konnte, wie eng man aneinander vorbeigehuscht ist.
Genau.
Und das andere, das nominiert war, war Scuba. Da ging es ums Tauchen und um schöne Erinnerungen einsammeln, also so Bilder von Riffen und Korallen und so.
Genau. Am Sonntagabend waren wir dann auf der Verleihung des Spiel des Jahres und da gab es dann auch für mich zumindest ein paar Überraschungen oder eine Überraschung, nämlich das Spiel des Jahres 2026 hat gewonnen, Dito. Und ich hatte so drauf gesetzt, dass es entweder Cozy Stickerville oder Morty Sorti Magic Shop wird. Vor allen Dingen, weil wir auch Morty Sorti dann mal gespielt haben auf der BerlinCon, das richtig cool fanden. Und ich war mir echt sicher, dass das eins davon das auf jeden Fall wird. Ich habe es eigentlich nur noch zwischen den Zweien ausgemacht und dann gewinnt es halt Dito.
Ja, aber das liegt halt auch daran, dass eben diese Partyspiele bei uns ein blinder Fleck sind. Also ich glaube, wenn du drei Spiele hinlegst und eins davon ist ein Partyspiel, würden wir das immer ganz unten ranken.
Ja, Game Factory konnte sich auf jeden Fall freuen. Er hat den Preis gewonnen. Und ich meine, Cozy Sticker Will ist von Asmodee, die werden sie jetzt nicht irgendwie... Die nagen nicht am Hungertuch, sag ich jetzt mal, ja. Und Morty Sorti Magic Shop, das werden wir nochmal testen. Schmidt-Spiel ist ja auch ein großer Verlag.
Ja.
Dann das Kennerspiel des Jahres. Da kam es allerdings eher so, wie ich mir fast dachte, dass es ausgemacht wird zwischen entweder Rebirth und Boss Fighters QR. Und dann gab es halt noch Moon Colony Bloodbath. Und das hat dann Rebirth mitgenommen. Rainer Knizia im Schottenrock auf der Bühne. War eine spannende Ansicht, aber auf jeden Fall verdient, finde ich, Rebirth. Da hatte ich auch echte Probleme, weil ich finde, sowohl Rebirth als auch Bossfighters QR hätten es verdient gehabt. Beides großartige Spiele, Bossfighters QR vielleicht eher so die innovativere Wahl, Rebirth eher so die konservative Wahl, sage ich jetzt mal. Ja, also ist eher so ein sehr gutes, sehr modernes Brettspiel, aber halt ein Standardbrettspiel, ein klassisches Brettspiel und Bossfighters
QR. Mit klassischen Mechanismen werden Bossfighters QR halt das iPad oder iPhone mit integriert.
Genau, mit dem Telefon.
Oder Smartphone.
Ich hätte es Bossfighter QR eher gewünscht, weil wegen dem innovativen Faktor und wegen dem Anspruch auch des Spiel des Jahres, die Idee beim Spiel des Jahres ist es ja, Leute an den Spieltisch zu bringen, die jetzt noch nicht in der Spielebubble drin sind und mehr Leute zum Spielen zu bringen. Und da liegt Bossfighters QR meiner Meinung nach vorne beim Erfüllen dieses Ziels. Und zwar weiter vorne als Rebirth, aber es ist natürlich auch der Kennerspielpreis. Das heißt, es ist nicht der Spiel des Jahrespreis.
Wo der Vater halt das Weihnachtsspiel kauft, sondern es ist halt eher ein Kennerspiel, wo man dann schon in den Spieleladen für
richtig geht. Was meiner Meinung nach wirklich out of bounds war, war Moon Colony Bloodbath. Da habe ich mich ja schon drüber gewundert, dass das überhaupt nominiert war. Also ich meine, es ist ein gutes Spiel, ja, und da kann man auch nicht drüber meckern. Das ist ein großartiges Spielkonzept.
Also ich fand das Spielkonzept, ich finde das großartig und ich fand es halt einfach auch cool, dass auch so ein Spiel mit so einem, ich sag mal, kontroversen Thema und so ein bisschen blutig dann doch da irgendwie Berücksichtigung gefunden hat.
Aber da hast du es ja, bei der Nominierung jetzt beim Preis, bei der Preisverleihung haben sie das nicht nochmal gesagt, aber bei der Nominierung haben sie gesagt, ja, das ist ja auch ein sozialkritisches Thema. Finde ich überhaupt nicht. Ja? Also Moon Colony Bloodbath ist dafür einfach viel zu wenig mutig. Ja? Also es könnte so ein Spiel sein und man könnte damit auch bei diesem Spiel auch ganz klar mit diesen Themen spielen und so. Aber das haben sie halt nicht gemacht. Sie haben sozusagen die letzte Kurve nicht genommen. Sie haben sich irgendwie einen relativ plakativen Titel rausgesucht, Moon Colony Bloodbath. Aber das Spiel innen drin ist ganz schön brav, sage ich jetzt mal, ja. Und das hätte man wesentlich, wesentlich besser nutzen können im Sinne von, wir wollen jetzt mal irgendwie wirklich ein bisschen sozialkritisch hier sein beim Spielthema. Und das kommt halt nicht, das war halt nicht bei diesem Spiel. Und dazu kam noch halt dieses, also ich hab mich da auch schon mit Hörern unterhalten, meiner Meinung nach, und das ist wirklich meine subjektive Meinung, absolut scheußliches Artwork und die
andere
Grafikdesign.
Andere finden es großartig. Ja. Ich mag es auch nicht so gerne, aber ich habe schon viel Schlimmere gesehen, wo du gesagt hast, du findest sie toll.
Das stimmt.
Was ich noch sagen wollte ist, aus unserer Perspektive ist es nicht krass genug, nicht mutig genug, aber ich glaube, für sehr konservative Spieler ist das schon ein Schritt, so ein Spiel mal zu spielen und so ein Spiel auch überhaupt in Betracht zu ziehen, weil es halt schon aus der Komfortzone herausgeht.
Tja. Ja, was haben wir noch? Es gibt neue Erweiterungen für die Ancient Anthologies Reihe, also Raiders of Scythia. Das ist ja das Reskin von Raiders of the North Sea. Da wird es eine weitere Erweiterung geben namens Omens und für Scarabra, das haben wir auch gehabt, das haben wir auch im Review gehabt.
Ja, das hat Michael so schnell wieder auf den Verkaufenstapel gelegt, so schnell konnte ich gar nicht gucken.
Ja, auch ein funktionierendes Spiel, aber es ist einfach nicht mein Spiel gewesen. Das ist halt, das ist ein Roll and Write ohne Roll and Write. Ja,
also du hast halt nicht geschrieben, sondern du hast kleine Marker auf dein Tableau gesetzt.
Tonnenweise Ressourcenmarker gesammelt.
Ich fand es irgendwie putzig, aber Michael hat gesagt, nee, ich muss weg.
Gibt's auf jeden Fall eine Erweiterung, Headlands, und das kommt beides auf Kickstarter im dritten Quartal. Da wird es also Erweiterungen geben. Eine auch Erweiterung, und das ist was, wo viele Leute wahrscheinlich sagen werden, ja, wird es geben.
Haben wir eigentlich von Anfang an drauf spekuliert, dass es das geben wird.
Genau, im Oktober zur Spiel wird es eine Bossfighters QR-Erweiterung geben. Die nennt sich Dschungelfieber und die enthält 5 neue Bosse, da könnt ihr also eure Zähne reinbeißen. Und es gibt auch neue...
zwei neue Charaktere.
Zwei neue Charaktere und 2 neue Klassen. Und es gibt auch neue Gegenstände, neue Beutekarten und so weiter. Das Ganze wird es, wie gesagt, zur Spiel geben und wird für 30 Euro verkauft werden.
Ja, da müssen wir mal weiterspielen, damit es sich dann lohnt, die Erweiterung zu kaufen.
Ja. Towers of Yoma haben wir noch gefunden als Neuankündigung. Das ist ein Gamefound-Projekt. Da baut ihr gemeinsam ein Labyrinth aus Türmen auf und verteidigt den Weltenbaum Yggdrasil gegen 4 Angriffswellen. Das ist also sozusagen ein kooperatives Tower-Defense-Deckbuilding-Spiel. Und das Ganze ist schon online. Das ist eine Kooperation zwischen Hyber Games und Elsnier Games. Insofern ist das vielleicht spannend. Es kommt auch direkt in Deutsch, dann bei Elsnier Games. Und ich finde ja die Sachen, die Elsnier Games macht, sind eigentlich immer ziemlich cool.
Ja.
Ja? Deswegen habe ich es jetzt mal aufgenommen hier. Und ist natürlich wieder so ein Zauberbaumgeister-Thema. Ja. Wobei natürlich die Geschichte schon ein bisschen in eine andere Richtung geht, denn in dem Universum von diesem Spiel haben die Menschen die Dampfmaschine erfunden und haben damit sehr viel Macht aufgebaut und damit ganze Landstriche verbrannt, gerodet und verschmutzt. Und die anderen Völker müssen dem Ganzen jetzt Zunder geben und dem Ganzen entgegenkämpfen.
Müssen den Menschen Einhalt gebieten, damit der Weltenbaum Yggdrasil nicht vernichtet wird.
Ja. Es gibt 4 Fraktionen übrigens, die Ahnenfrösche.
Ja.
Die Waldelfen, die Boar und die Untoten.
Ja. Also ich fand es auch super ansprechend und gefällt mir.
Ja. Und unsere letzte Ankündigung, Strange Creatures, kommt. Das ist ein ganz kleines Spiel bei Amigo von Matthias Kramer. Matthias Kramer ist der Designer von Watergate und von Weimar. Und da wird es ein neues Spiel von ihm geben. Das Ganze hat eine Spielzeit für 30 Minuten und ist ein Trick-Taking-Deck-Building-Game, wie es in der Presseinformation heißt. Es gibt nicht so richtig viel Ankündigung davon. Ich habe tatsächlich die Ankündigung nur gefunden, schwarz auf weiß sozusagen, auf LinkedIn. Und zwar von auf Matthias Kramers LinkedIn-Seite.
Ja.
Haben wir euch jetzt mal verlinkt. Ja. Jo.
Da sind wir wieder bei dem Thema, wo kriegt man seine Presseinfos her?
Ja, ja. Es ist manchmal ein bisschen mühsam. Ja. Gut, das war's für unsere News. Hier weht jetzt gerade ein Windchen rein.
Ein Lüftchen, sehr angenehm.
Habt ihr gerade vielleicht am Mikrofon gemerkt. Das finde ich sehr schön. Und ich glaube, ich werde jetzt mal mich ans Fenster stellen und mich ein bisschen bewinden lassen.
Ja, wir wünschen euch auf jeden Fall ein super schönes Wochenende. Habt eine tolle Zeit, spielt was Schönes und tschüss, macht's gut.
Bis dann, tschüss.